ARD.
Ich glaube, Taiwan prägt auf jeden Fall die Demokratie. Also das ist ja wirklich der größte Unterschied, den man sofort ausmachen kann, wenn man hier hinkommt, zwischen Taiwan und China.
Da ziemlich gut auf den Punkt gebracht von unserer Weltspiegel-Moderatorin Tesnim Kadiri aus Taipeh. Größter Unterschied zwischen China und Taiwan. Taiwan ist eine Demokratie. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Diesmal geht's um Taiwan, eine Sonderfolge für euch. Blick hinter die Kulissen, denn wir machen diese Woche eine besondere Sendung hier beim Weltspiegel. Das Team sendet diesen Sonntag mal nicht aus dem Studio, sondern aus Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan. Und zwischen den vielen Dreharbeiten habe ich Glück, Tesnim Kadiri, unsere Moderatorin, für eine halbe Stunde mal vom Set wegzulocken, hier für unseren Podcast. Wir sprechen über Taiwan als lebendige Demokratie und wie es ist für die Menschen, ständig mit der Bedrohung durch den großen Nachbarn China klarzukommen. Tesnim wird auch von ihrer Begegnung mit Taiwans Vizepräsidentin erzählen und was Stinky Tofu mit all dem zu tun hat. Freue mich sehr drüber. Hi Tesnim.
Hallo.
Wo steckst du gerade?
Ich sitze gerade im Hotel in Taipei und das finde ich gerade auch ganz gut, weil diese Woche, die wir hier drehen, ist es ziemlich regnerisch und windig. Deswegen waren unsere Drehs, die wir draußen geplant hatten, auf jeden Fall nicht einfach. Da freue ich mich, wenn ich jetzt gerade im Trockenen sitzen kann und mit dir reden kann.
Taiwan zeigt sich von seiner stürmischen Seite. Du bist das erste Mal in Taiwan. Wenn man irgendwo zum ersten Mal ist, fallen einem Dinge auf, die man beim zweiten Mal vielleicht schon gar nicht mehr sieht. Was war dein allererster Eindruck, als die Flughafentüren aufgingen und du hineingefahren bist nach Taipeh in die Stadt?
Wow, ist das schwül hier, habe ich erstmal gedacht. Es war ganz schön warm. Die erste Woche war nämlich eine, die ich extra privat für mich eingeplant habe. Ich wollte erstmal eine Woche hier ankommen und dann haben wir diese Woche angefangen zu drehen. Und die Woche, die ich privat mich hier durch die Stadt bewegt habe, ist mir aufgefallen, dass es schwül geblieben ist, aber auch, dass es super viel Essen gibt. An jeder Ecke. Man läuft wirklich 10 Minuten und ist schon an gefühlt 100 Restaurants aller Art vorbeigelaufen. Die Menschen essen auf der Straße, direkt neben der Köchin oder dem Koch und die essen einfach sehr viel. Und als ich dann eine Foodtour gebucht habe, hat die Taiwanerin, die uns da durch einen Nachtmarkt geführt hat, auch gesagt, dass sie sagen würde, dass das die Taiwaner wirklich ausmacht. Essen, diese Liebe fürs Essen und auch fürs Ausprobieren beim Essen, das ist typisch taiwanisch. Und sonst Sachen, die mir aufgefallen sind, sind so Einflüsse vom Chinesischen oder eher Japanischen. Die wurden ja von beiden Ländern kolonialisiert. Und man merkt an manchen Ecken, das kenne ich irgendwie auch aus Japan. Oder ich glaube, das ist eher der chinesische Einfluss. Beim Essen zum Beispiel viel Chinesisch. Da würde ich sagen, ist gar nicht im Vergleich so viel Japanisches da geblieben. Aber die Kollegen aus Japan hatten mir gesagt, dass zum Beispiel an den Bahnhaltestellen, da ist es bei uns ja so, dass wir darauf vertrauen in Deutschland. Die Leute wissen einfach, wie man eine Schlange bildet. Und das ist ein Trugschluss, glaube ich. Also wir kennen es ja alle, das funktioniert manchmal nicht so gut mit dem Ein- und Aussteigen. In Taiwan gibt es extra vorgezeichnete Linien, so eine Wartelinie und die endet dann auch. Also die denken selbst mit, dass nicht unendlich viele Menschen in eine Bahn reinpassen und machen das so, dass sie dann da endet und dann steht da, ab hier nicht mehr warten. Und es gibt eine Ausstiegecke. Und das heißt, es ist wirklich perfekt organisiert und geregelt, wo die Leute reinkommen, wie man rauskommt. Die Bahnen sind auch super klimatisiert, es ist sauber, man achtet aufeinander.
Man drängelt nicht.
Ja, das ist wirklich, ich habe auch so gemerkt, durch diese ganze Ordnung, vielleicht auch durch den Respekt der anderen, ich habe mich direkt so ein bisschen anders verhalten.
Ich kann mir vorstellen, wenn man in der Bahn oder im Bus sitzt, dann kommt man mit Leuten vielleicht auch ins Gespräch, oder? Ich habe die Taiwaner immer als sehr neugierig und weltoffen erlebt. Und das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich für Menschen, die auf einer Insel leben, ne? Also gibt es ja ganz andere, verschrobene, zurückhaltende Menschen. Wie hast du die Taiwanerinnen und Taiwaner erlebt? Gab es da guten Austausch?
Ich habe sie ehrlich gesagt schon eher reserviert erlebt oder vielleicht auch zurückhaltend, weil wenn ich mich umgeschaut habe, dann war ich wirklich die einzige Person, die aussah wie ich. Ich habe in den jetzt fast 1,5 Wochen, die ich hier bin, mehr als 1,5 Wochen. Fast 2 Wochen, die ich jetzt hier bin, habe ich eine einzige Person gesehen, die Haare hat wie ich und mir ähnlich aussieht und ein paar Touris, also so Menschen, die wahrscheinlich aus Deutschland kommen oder Amerika. Also man ist einfach aufgefallen und ich habe mich gefragt, ob da vielleicht auch so eine Angst besteht oder so eine Sorge, dass das Englisch nicht gut genug ist oder dass man einfach zurückhaltend ist. Vielleicht ist es auch so, dass ich war halt montags, dienstags, mittwochs da unterwegs in der Bahn zu einer Zeit, zu der alle mit der Arbeit beschäftigt waren. Ich glaube, die hatten da gar keinen Kopf, aber so wirklich in den Austausch gekommen bin ich ehrlich gesagt nicht mit so vielen Menschen. Und ich hatte auch Probleme, mich manchmal zu verständigen, weil ich gemerkt habe, Englisch funktioniert sehr oft nicht. Ich hätte gedacht, dass es noch besser funktioniert, habe dann aber mit Google Übersetzer,
Chinesisch
weitergelabert. Nee, weiterlabern konnte ich nicht. Das ist wirklich eine zu schwere Sprache. Also ich habe es am Anfang versucht, wenn man in Italien ist, kann Italienisch kann, dann kann man ja meistens, wenn man es gelesen hat, das irgendwie runtersprechen. Das ist hier wirklich sehr, sehr anders. Ich habe da den Leuten einfach die Schriftzeichen gezeigt.
Und das öffnet also, vielleicht ja manchmal auch schon Türen.
Ich habe gemerkt, die jüngeren Menschen. Ich war in so einem Viertel unterwegs, das wirklich, man wird es nicht unterscheiden können von anderen hippen Vierteln in Berlin oder Hamburg. Zhongshan heißt das Viertel. Und das hatte ich mir vorher aufgeschrieben. Das hat super viele Secondhand-Läden, analoge Kameras, Cafés. Da bin ich rumgelaufen. Es ist super schön. Da sind viele junge Menschen. Und da habe ich nochmal eine andere Offenheit gespürt.
Mhm. Tesnim Kadiri, unsere Weltspiegel-Moderatorin, ist in Taipeh unterwegs. Und du warst ja nicht nur auf den Straßen unterwegs, sondern auch im Nachtleben. Taiwan ist ja nicht nur berühmt für seine Mikrochips, die alle haben wollen, sondern auch für seine Nachtmärkte. Das ist der letzte Schrei, weil es gibt einfach so viele Essensstände. Es wird einfach auch sehr gern gegessen, richtig?
Es wird super gerne gegessen. Also es gibt so viele interessante, kreative Kreationen hier und so viele Restaurants. Man läuft 10 Minuten hier und hat gefühlt schon alles gesehen, 100 Restaurants gesehen. Also ich würde schon sagen, die Taiwaner, die kennen sich aus mit Essen.
Was hast du probiert?
Ja, du hast mir ja sogar den Tipp gegeben, dass ich meine Nase zuhalten soll und mich trauen soll an Stinky Tofu. Und ganz ehrlich, als ich meiner Mutter davon erzählt habe, hat sie mir noch gesagt, wenn es schon so klingt, Mann, warum probierst du sowas?
Warum glaubst du dem Typen?
Aber ich habe mich an dich gehalten und ich habe meine Nase zugehalten und ich habe versucht, es zu essen. Ich war wirklich mutig. Ich hatte so eine Foodtour gemacht durch einen Night Market und habe ganz mutig ganz viele Sachen probiert, die ich sonst wahrscheinlich nie probiert hätte.
Ihr habt ja auch gedreht auf dem Nachtmarkt, ne? Wir hören mal rein. Ja.
Auf dem Liaoning-Nachtmarkt treffe ich die Producerin Cheng Sin Mei. Das taiwanische Streetfood hier hat sie mir empfohlen. Mir ist aufgefallen, dass wenn Menschen in Deutschland an Taiwan denken, sie nicht erwarten, dass die Menschen hier ein so normales Leben führen. Sie denken, man wäre sein ganzes Leben lang von Angst erfüllt. Warum glaubst du, dass das nicht stimmt?
Man muss die positiven Seiten des Lebens betrachten. Denn das geht ja immer weiter. Die Gefahr aus China ist immer präsent. Die Menschen in Taiwan versuchen, das zu ignorieren und ihr Leben zu leben.
Von Taiwan hört man heute oft als Produktionsstandort für Mikrochips. Es gibt aber so viel mehr, wenn man erstmal eintaucht. Übers Essen haben wir gerade gesprochen. Es gibt auch eine unglaublich reiche Kultur und Tradition, die man vielleicht auf dem Festland in China gar nicht mehr so erleben kann. Was würdest du sagen? Prägt denn diese taiwanische Gesellschaft heute am meisten? Ist es Hightech? Ist es Tradition? Ist es vielleicht auch die Tatsache, dass es eine Demokratie ist? Oder was ganz anderes?
Ich glaube, Taiwan prägt auf jeden Fall die Demokratie. Also das ist ja wirklich der größte Unterschied, den man sofort ausmachen kann, wenn man hier hinkommt, zwischen Taiwan und China. Man hat bis zu einem bestimmten Punkt die Möglichkeit, sich frei zu äußern. Und was auch ziemlich krass ist, ist, dass hier in Taipei tatsächlich die größte Pride Parade in ganz Asien stattfindet. Und diese LGBTQIA+-Kultur und diese Offenheit, die sieht man auch im Stadtbild. Also ich habe total viele Pride-Flaggen gesehen. Ich glaube sogar mehr, als mir sonst in Köln auffallen. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Also es liegt natürlich auch daran, dass hier bald die Parade stattfindet und das natürlich drumherum ist. Aber an sich ist das wahrscheinlich der Ort, zu dem viele hier im Umkreis, also auch aus den anderen Ländern, hinkommen, weil man sich noch mal mehr verstanden und ja, angenommen fühlt. Taiwan war das erste Land in ganz Asien, was die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt hat. Das ist schon eine besondere Sache hier. Und die Menschen hier, die können sich wahrscheinlich sehr gut damit identifizieren, kann ich mir vorstellen.
Also jetzt haben wir schon viel über Kultur, Alltag, übers Essen gesprochen. Lass uns mal über Politik sprechen, Tesnim. Taiwan steht im Fokus, auch weil China immer wieder damit droht, sich Taiwan einzuverleiben. Nötigenfalls hat Xi Jinping gesagt, der chinesische Präsident, auch mit Waffengewalt. Du hast ja Taiwans Vizepräsidentin getroffen, ne? Xiaobi Kim heißt sie. Was war dein Eindruck von ihr?
Sie spricht sehr gut Englisch und dann hatte ich vor allem auch einen sehr amerikanischen Eindruck von ihr. Also sie ist geboren in Japan, dann ist sie aufgewachsen in Taiwan, in Tainan und ist zur Schule gegangen in Amerika, in den USA. Sie ist da an die Columbia-Universität gegangen. Ihre Mutter ist auch Amerikanerin. Und deswegen hat man direkt in der Sprache, im Umgang gemerkt, dass sie auch viel Zeit im Westen verbracht hat. Sie war auch eine Zeit lang Diplomatin für Taiwan in den USA, bis sie dann Vizepräsidentin wurde.
Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Vizepräsidentin eines Landes ein Interview gibt. Die haben sich richtig Zeit genommen. Warum sind die eigentlich offen für solche Gespräche? Warum suchen die den Kontakt zu westlichen Medien?
Weil Taiwan Verbündete braucht. Das hat sie mir auch gesagt. Taiwan glaubt ja mit ihrer Demokratie, dass sie uns in Deutschland näher sind als den Nachbarn, den Chinesen. Also das ist schon tief in denen drin, dass sie diese Bedrohung spüren. Die Bedrohung, die noch immer klar gemacht wird von der Volksrepublik China durch Militärübungen, durch Online-Kampagnen, bei denen sich zum Beispiel lustig gemacht wird über den Präsidenten mit so Memes, die chinesische Regierung wirklich in Auftrag gibt. Die wissen, dass sie da eine große Bedrohung neben sich haben und die schauen sich um nach Partnern, die vielleicht nicht auf offiziellem diplomatischen Weg auf ihrer Seite stehen, aber zumindest für sie sind, verstehen, was Taiwan ist, wer Taiwan ist und was sie wollen. Also natürlich wollen sie mit Demokratien sprechen, weil sie glauben, vielleicht sind das die, die uns im schlimmsten Fall unterstützen.
Komm, wir hören mal rein ins Interview.
Thank you, Madam Vice President, for your time.
Danke, Frau Vizepräsidentin, für Ihre Zeit. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie sagten, wie Katzen können wir warm und kuschelig sein, aber legen Sie es nicht drauf an. Wie viel Katzengeist steckt in Taiwan?
Ich denke, die meisten Menschen in Taiwan, die Sie hier treffen, sind sehr herzlich und auch bereit, einander zu helfen. Wir möchten eine Kraft für das Gute in der Welt sein, obwohl viele Länder Taiwan im internationalen System nicht fair behandeln. Jedoch glaube ich, dass die Taiwaner weiterhin die Hand reichen und versuchen werden, zum globalen Wohl beizutragen, wann immer dies möglich ist. Deshalb vergleiche ich uns mit einer Katze. Eine Katze ist warmherzig und kuschelig. Gleichzeitig habe ich den Begriff Katzenkrieger verwendet, um den Geist der Taiwaner in der internationalen Gemeinschaft zu beschreiben. Denn angesichts all der Hindernisse und Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, müssen wir auch äußerst agil, wendig und pragmatisch sein und irgendwie unter sehr schwierigen Umständen überleben.
Aber ist Taiwan aus Ihrer Sicht ein Teil von China oder ist es ein eigenes Land?
Taiwan oder verfassungsrechtlich die Republik China existiert seit jeher. Und die Menschen in Taiwan haben die Macht ihrer Stimme genutzt, um unsere Regierung zu wählen. Wir haben einen Demokratisierungsprozess durchlaufen. Daher sind wir der festen Überzeugung, dass die Souveränität Taiwans beim taiwanischen Volk liegt.
Believe that the sovereignty of Taiwan belongs with the people of Taiwan.
Also wenn man sich so lange behaupten muss gegen auch diesen Druck vom Festland China als kleine Insel und ständig um seine Existenz bangen muss, ich kann mir vorstellen, das macht ja auch was mit den Leuten. Also ist man zum Beispiel besonders stolz darauf, dass man ein demokratisches Land ist, ein offenes Land, ein weltoffenes Land?
Total, also das möchte man ja auch wirklich beschützen. Also es gibt hier Umfragen dazu, wer wirklich zu der Volksrepublik gehören möchte. Und die Mehrheit hier, mehr als 80%, meine ich, ist dagegen. Also es ist schon sehr deutlich, dass Menschen stolz auf das sind, was sie hier erleben. Man merkt auch, das habe ich in den Gesprächen oft rausgehört, dass obwohl beide Länder, also Japan und China, also in der Geschichte Taiwans nicht positiv aufgefallen sind. Sowohl Japan als auch China haben Taiwan ja kolonialisiert und auch die Herrschaft der Japaner war keine durchweg positive. Also die Taiwaner, die waren wirklich Menschen zweiter Klasse hier. Aber trotzdem merkt man jetzt vor allem bei den jüngeren Menschen, dass sie sich eher Richtung Japan wenden als Richtung Volksrepublik China.
Taiwan, eine umkämpfte Insel. Und ich danke dir sehr für diese spannenden Eindrücke und dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Es ist eine tolle Insel, Taiwan. Und obwohl ziemlich weit weg von Deutschland, hast du uns heute sehr nahe gebracht. Danke dir dafür.
Danke dir.
Tja, ich habe es schon gesagt, der Weltspiegel schaut sich diese Woche die Region genauer an. Und dafür gibt's eine ganze Sendung aus Taiwan mit Tesnim Kadire. Ab Sonntagabend in der ARD-Mediathek. Darin gibt's auch ein ausführliches Interview mit Taiwans Vizepräsidentin. Und weil auch wir vom Weltspiegel-Podcast genauer hinschauen, gibt es diese Woche noch eine zweite Folge von uns. Darin spreche ich mit Gudrun Engel, unserer Washington-Korrespondentin, und mit unserem Peking-Korrespondenten Jörg Endres über den Wettstreit der beiden Supermächte China und USA im asiatisch-pazifischen Raum. Die Region ist wichtig für den Welthandel. Hier liegen Bodenschätze, Fischgründe, aber es gibt viel Streit darum, wem was gehört, und alle Seiten rüsten massiv auf. Sprechen wir drüber im Weltspiegel-Podcast ab jetzt in der ARD-Audiothek. Ja, und noch ein Hinweis für euch. Wenn ihr den Weltspiegel-Podcast mal in echt erleben wollt, am 4. November sind wir in Hamburg live auf der Bühne. Im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit schauen wir gemeinsam mit unseren Kollegen Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon vom Podcast Amerika, wir müssen reden, in die USA. Denn seit Präsident Donald Trumps zweiter Amtszeit gerät auch die Pressefreiheit in den USA zunehmend unter Druck. Weltspiegel-Podcast Amerika, wir müssen reden, live am 4. November. Und wenn ihr dabei sein wollt, Tickets sind wie immer kostenlos, aber begrenzt. Deshalb anmelden. Weitere Infos dazu in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Liked uns, abonniert uns, lasst auch gern einen Kommentar da. Darüber freuen sich Emilian Grimm, Anna Stosch, Caroline Mennerich, Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch.